Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Donald Trump telefoniert mit Putin, um einem Ende des Ukraine-Kriegs näher zu kommen. Möglicherweise soll es Friedensverhandlungen im Vatikan geben. Währenddessen beschließt die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland. Und Friedrich Merz kündigt an, den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen. Letzte Woche gab es erste direkte Gespräche zwischen Russen und Ukrainern in Istanbul. Aber wie lange wird es noch dauern, bis ernsthafte Ergebnisse zu sehen sind? Darüber spreche ich mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler Patrick Babb. Hallo, Herr Babb.
Tag, Frau Arndt.
Die EU hat in dieser Woche ihr mittlerweile 17. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Was haben denn die bisherigen 16 Pakete mit der russischen Wirtschaft und Gesellschaft gemacht? Also welche Auswirkungen hatten die?
So gut wie keine. Die Russen haben Probleme mit Konnektivität. Die Versorgungs- und Zulieferwege werden länger, weil sie nunmehr über den asiatischen Raum laufen. Aber die Sanktionen schlagen zurück, bumerangartig auf die Europäische Union vor allem. Auf Russland wirken sie kaum ein. Ich habe das selbst vor Ort erlebt, aus zwei Gründen. Zum einen hat die russische Wirtschaft Sanktionserfahrung seit 2014 und ihre eigene Widerstandskraft gestärkt. Viele Produkte, die zuvor eingeführt worden sind, werden nun im Inland produziert. Zum Zweiten haben sich lediglich 40 Nationen den Sanktionen angeschlossen, wenn ich die Türkei mit dazu zähle, die nur teilweise mitmacht. Von den anderen 193 Staaten in der UN-Vollversammlung treiben weiter 153 Handel und Wandel mit Russland, sodass es einfach ist, diese Sanktionen zu umgehen. Die afrikanischen Staaten sind auf russische Getreidelieferungen angewiesen. Sie müssen diese Sanktionen umgehen, um ihre eigene Bevölkerung zu ernähren. Und die Chinesen werden die Russen nicht fallen lassen, weil sie wissen, dass der Westen versucht, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Die Chinesen betrachten Russland als ein rückgelagertes Rohstofflager und zugleich als ein Bollwerk gegen den Westen. Sie haben kein Interesse an einem vom Westen beeinflussten Staat in ihrem Norden.
Nun also das 17. EU-Sanktionspaket gemeinsam mit Großbritannien. Worauf zielt es ab und wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht?
Diese Sanktionen richten sich stärker nach innen in die Europäische Union als gegen Russland, denn an den vorangegangenen 16 Paketen konnte man erleben, dass die Sanktionen nicht wirken. Man legt nun neue Maßnahmen auf gegen 200 Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte. Dies ist eine Einladung zur Piraterie, denn die genannten Schiffe dürfen sich bei Lloyd's in London nicht mehr versichern. Aber andere Versicherungen, Alternativen, werden von der EU ebenfalls sanktioniert. Und deswegen können sich diese Schiffe gar nicht EU-adäquat versichern. Nun versucht man, und das ist geschehen in Estland vor einigen Tagen, Schiffe, die russische Häfen anlaufen, in internationalen Gewässern zu kapern. Die Esten haben das versucht mit dem Einsatz von Hubschraubern und militärischen Schiffen. Die Russen haben hier einen Su-35-Jäger eingesetzt, um deutlich zu machen, dass es zu einem Feuergefecht kommt, sobald das Schiff gekapert wird. Das ist die Situation in der Ostsee. Die EU versucht, mit Akten der Piraterie zu eskalieren, in der Hoffnung, dass es zu Kriegshandlungen kommt, um die eigene Bevölkerung tiefer in diesen Krieg hineinzuziehen. Denn darum geht es im Kern. Es geht darum, durch das Abschneiden von der russischen Energie die Ausbeutung der eigenen Bevölkerung in der Europäischen Union durch amerikanische Energiekonzerne zu verlängern und zu intensivieren. Und es geht bei diesen Sanktionen darum, die Demokratie zu zerstören. Denn erstmals werden Sanktionen verhängt gegen Journalisten mit deutschem Pass, die sich in Russland aufhalten, Alida Lipp und Thomas Röper. Dafür, dass sie ihre journalistische Arbeit tun und eben auch von der anderen Seite berichten. Und das ist journalistische Kernaufgabe. Auch die andere Seite muss gehört werden. Dies ist ein verfassungswidriger Angriff auf die Pressefreiheit. Der Schritt ist vollständig illegal. Und so versuchen die im Europäischen Rat versammelten Regierungschefs, die Demokratie auszuhebeln. Insgesamt sind diese Sanktionen vollständig völkerrechtswidrig, denn sie sind nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der UN-Vollversammlung verhängt. Ist ein reiner Willkürakt.
Warum agiert die EU so? Warum eskaliert sie, während Donald Trump versucht, Frieden zu erreichen?
Weil dies im Interesse der europäischen Eliten ist. Und das muss man erklären und sich klar machen, welchen Charakter dieser Krieg hat. Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Russische Föderation auf ukrainischem Boden. Der Ukraine fällt die Rolle eines Werkzeugs zu. Das belegen die Berichte der New York Times über die Art und Weise, wie amerikanische Soldaten im deutschen Wiesbaden bis in die Zielfindung hinein die Kampfhandlungen an der Front orchestrieren. Der EU fällt die Rolle der Vasallen zu, die diese Kampfhandlungen indirekt unterstützen, indem sie Geld beschaffen für die NATO. Dem ukrainischen Volk fällt die Rolle des willfährigen Opfers zu. Die Ukrainer werden zur Schlachtbank geführt. Und nun gab es in den Vereinigten Staaten einen Kurswechsel durch die Trump-Administration. Donald Trump denkt in Claims, er will Claims abstecken, er respektiert, dass die Vereinigten Staaten die Kraft nicht besitzen, die gesamte Welt als Hegemon zu beherrschen. Er respektiert, dass es andere Kräftezentren gibt, wie beispielsweise Moskau oder Peking. Und jetzt werden Claims abgesteckt. Und in diesem Rahmen wird die Ukraine als Verlustgeschäft abgeschrieben, damit sich Amerika China zuwenden kann. Und jetzt verhalten sich die europäischen Eliten wie ein Schoßhündchen, das nicht mehr weiß, ob Herrchen oder Frauchen die Ansagen macht. Und man hat sich entschieden, die Trump-Administration zu überdauern, in der Hoffnung, dass im Anschluss daran wieder ein demokratischer Präsident gewählt wird und der tiefe Staat Amerikas weitermachen kann wie gehabt und die Europäer weitermachen können wie gehabt. Die Europäer bleiben auf Kriegskurs, weil sie ihre eigenen Länder in eine Sackgasse geführt haben. Sie haben die wirtschaftlichen und politischen Kräfte überspannt. Sie haben ihre eigenen Länder an den Rand des Ruins gebracht, weil die Kriegskosten so nicht bezahlbar sind. Und deswegen hoffen sie, die wirtschaftliche Lage wieder verbessern zu können durch Zugriff auf die ukrainischen Rohstoffe. Aber die haben sich ja die Vereinigten Staaten schon gesichert mit dem Mineralienabkommen. Die europäischen Führer machen auf diesem Kurs weiter, weil sie sonst Verantwortung übernehmen müssten für die Niederlage an der Front, für die Deindustrialisierung in der Europäischen Union und für den wirtschaftlichen Niedergang. Und das bedeutet Rücktritt. Und zurücktreten wollen sie nicht. Sie wollen weiter an der Macht bleiben. Und deswegen treiben sie die Menschen mit einem Propagandatheater immer tiefer in diesen Krieg hinein. Und dummerweise folgen ihnen viele auf diesem Weg.
2012 hatte die EU noch den Friedensnobelpreis bekommen. Hat sich die EU seitdem drastisch gewandelt oder war der Preis damals schon unverdient?
Die EU hat sich gewandelt. Sie wurde von einem europäischen Friedensprojekt in der Erinnerung an die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs zu einer Kriegsmaschinerie im Auftrag der NATO. Hier hat sich etwas verändert, aber die Europäische Union hatte immer zwei Säulen. Als Vereinigungs- und Friedensprojekt kann die eine Säule gelten, aber sie war eben auch immer ein Projekt wirtschaftlichen Wohlstands, ein kapitalistisches Projekt, das sozusagen im Geleit mit den Vereinigten Staaten viele Jahre erfolgreich eine Art Trittbrett-Imperialismus ausprobiert hat. Also die Amerikaner mussten immer militärisch die Drecksarbeit machen und für die europäischen Staaten fielen immer noch ein paar Brocken raus. Man könnte auch von einer Pferdeapfeltheorie sprechen. Man muss dem Gaul Futter geben, damit auch für die europäischen Länder hinten noch was rausfällt.
Das Ziel von führenden EU-Politikern wie etwa Ursula von der Leyen ist es ja, die Ukraine in die EU zu führen. Wird das passieren und was für Folgen hätte das?
Wenn die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird, so hätte dies dramatische Folgen. Ich gehe davon aus, dass die Trump-Administration versuchen wird, eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union zu erzwingen. Denn damit würden die Kosten des Krieges, der Waffenlieferungen und des Wiederaufbaus in der Europäischen Union vergemeinschaftet. Damit würden auch bisherige Nehmerländer wie Bulgarien oder Rumänien zu Nettozahlern werden. Dies wäre der Zeitpunkt, an dem die Europäische Union zerbricht. Denn diese Länder haben kein Interesse daran, von Nehmerländern zu Nettozahlern zu werden. Das bereitet ihnen Nachteile. Es wäre das Ende der Europäischen Union. Ich rechne damit, dass die Europäische Union in den kommenden 10 bis 15 Jahren auseinanderbrechen wird.
Nun haben ja vor einer Woche in Istanbul direkte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist so, dass man Ende vergangener Woche auseinandergegangen ist mit zwei Beschlüssen. Einmal einen Gefangenenaustausch im Format 1000:1000 und man will sich wieder treffen. Üblicherweise leitet man einen Gefangenenaustausch als ersten Schritt ein, um erkennen zu können, ob sich die Gegenseite nach mehr als 3 Jahren Krieg und nachdem sehr viel Blut geflossen ist, an Absprachen halten wird. Und das wird jetzt ausprobiert, das heißt, die Sherpas, wie das im Diplomatenjargon so heißt, haben natürlich Kontakt, reden miteinander, das muss organisiert werden, da müssen Orte festgelegt werden, Transportrouten, es muss einen Austausch geben zwischen beiden Seiten, es muss medizinische Versorgung geben, es muss die Frage der Unterbringung gelöst werden, all das muss reibungslos stattfinden und man wird natürlich überprüfen, sind denn die Gefangenen der jeweiligen anderen Seite ordnungsgemäß behandelt worden nach der Genfer Konvention? Sind die möglicherweise gefoltert worden? Sind die Gefangenen ordentlich versorgt worden? Das alles wird überprüft und dann wird nachgearbeitet. Also wir müssen davon ausgehen, dass hinter den Kulissen die Mitarbeiter in beiden Teams miteinander sprechen. Dann haben die Russen eine Liste vorgelegt, unter welchen Bedingungen ein Waffenstillstand möglich ist. Und der Kern ist, dass die Ursachen des Konfliktes angesteuert werden müssen. Deswegen hat es auch kein Treffen zwischen Putin und Zelensky gegeben. Putin hält Zelensky für illegal, seine Amtszeit ist abgelaufen. Er hält ihn nicht mehr für einen legitimen Präsidenten mit einem Mandat. Putin dürfte es auch schwer fallen, mit der jetzigen ukrainischen Regierung zu verhandeln, weil er sie für durchsetzt von Faschisten hält und er hält an den Kernforderungen der Russischen Föderation fest. Das ist, die Ukraine bleibt neutral. Die Bevölkerung, die ursprünglich russische Bevölkerung ist, die im Donbass lebt, wird geschützt und in ihre Bürgerrechte eingesetzt. Und er spricht von der Denazifizierung der Ukraine, also die faschistischen und ultranationalistischen Kräfte, die seit dem Putsch auf dem Maidan 2014 den Sicherheitsapparat der Ukraine durchsetzt haben und den politischen Kurs prägen und bestimmen, die müssen aus der Regierung entfernt werden. Daran hält er fest. Er strebt insgesamt eine europäische Sicherheitsordnung an, die der Russischen Föderation auch die eigenen Sicherheitsinteressen gewährleisten wird. Und die Delegation der russischen Seite hat deutlich gemacht, wir verhandeln auf der Basis der Gebiete, die jetzt schon besetzt sind, Cherson, Saporoje, Lugansk und Donetsk, und zwar über die gesamten Oblaste, einschließlich der Gebiete, die noch nicht russisch erobert sind. Und beim nächsten Mal werden wir über mindestens 2, wahrscheinlich aber 4 weitere Oblaste sprechen. Und das sind Sumy, Kharkiv im Norden, da gibt es ja inzwischen auch schon heftige Kämpfe, und es sind im Süden Mykolaiv und Odessa. Das ist militärisch das viel größere Problem, denn dazu muss man den Unterlauf des Dnjepr überqueren. Das ist eine militärische Großoperation, denn in diesem Unterlauf ist der Dnjepr mehrere Kilometer breit. Also es ist also nicht so einfach zu machen. Aber ich gehe davon aus, dass kurzfristig kein Waffenstillstand möglich sein wird, weil die andere Seite, die ukrainische Seite und die europäische Seite, darauf abzielen, einen Waffenstillstand zu nutzen, um europäische Truppen und weitere Waffen ins Land zu bringen, sodass die Ukraine, die Regierung in Kiew, die Truppen an der Front umgruppieren und verstärken kann.
Glauben Sie, dass Donald Trump und Wladimir Putin direkt Verhandlungen miteinander aufnehmen werden, dass sie direkt miteinander sprechen werden?
Das haben sie ja schon getan in einem Telefonat. Es gibt also eine Kontaktaufnahme auf Augenhöhe. Und auch hier war ja der Sondergesandte des US-Präsidenten Witkoff bereits mehrfach im Kreml und hat mit Putin gesprochen. Also hier gibt es einen Kontakt. Und dies ist die einzige Möglichkeit, die auch zu einem Frieden in der Ukraine führen kann. Denn es handelt sich tatsächlich um einen Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Russische Föderation auf ukrainischem Boden. Und hier haben wir das Problem, dass es einen Rollenwechsel in der Trump-Administration gegeben hat. Zunächst einmal hat Trump gesagt, ja, wir müssen auf Augenhöhe reden. Und das ist klar, da haben meine Vorgänger Fehler gemacht, so sinngemäß. Jetzt aber sagt die Trump-Administration, wir halten uns da raus. Es muss direkte Gespräche geben zwischen Moskau und Kiew. Und man kann nicht als Kriegspartei neutraler Vermittler und ehrlicher Makler sein. Dieser Rollenwechsel, den die Trump-Administration da versucht, ist innenpolitischen Problemen geschuldet. Denn der Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten, das Pentagon, das Foreign Office, aber auch die gesamte Administration ist durchsetzt von Neokonservativen, die weiter von dem Konzept der unipolaren Welt mit einem Hegemon Washington ausgehen und davon nicht ablassen. Und derzeit sieht es so aus, als ob die Trump-Administration den Kampf gegen die Neokons in der eigenen Administration, in der eigenen Regierungsverwaltung verlieren wird. Das ist ein Problem, denn man kann als neuer Präsident vielleicht 1000, vielleicht 1500 neue Personen des eigenen Vertrauens unterbringen, aber der Apparat bleibt ja bestehen. Und allein im Pentagon haben wir 27.000 Mitarbeiter, die nur für Public Relations zuständig sind. Also sind Riesenapparate. Und der Apparat wird das tun, was er in der ersten Trump-Administration im ersten Term schon mal gemacht hat. Er lässt Trump auflaufen. Und diesen Prozess erleben wir gerade.
Und was bedeutet das für die Friedensbemühungen?
Das bedeutet für die Friedensbemühungen, dass es keinen kurzfristigen Erfolg geben wird, sondern weitere viele tausende Tote. Es wird ein ganz langer Abnutzungskrieg geben und es wird sehr, sehr lange dauern, bis der Westen auf dem Boden der Tatsachen ankommen wird. Denn die Russen zeigen sich in allen Frontabschnitten 1400 Kilometer militärisch überlegen. Sie rücken langsam vor, sie gehen nach ihrer Taktik vor, die Zeit arbeitet für sie und es wird in der Ukraine nur einen Frieden geben zu den Bedingungen der Russischen Föderation. Das heißt, es wird keine Aufnahme der Ukraine in die NATO geben, das ist ausgeschlossen bei Strafe einer atomaren Auseinandersetzung in Mitteleuropa. Es wird einen Regimewechsel in Kiew geben und die Russische Föderation wird langsam weiter vorrücken und sich die Gebiete zurückholen, die 1922 als ursprünglich russische Gebiete der Sowjetrepublik Ukraine zugeordnet worden sind.
Über das Ringen um einen Frieden in der Ukraine und die Rolle der EU und der USA dabei habe ich mit dem deutschen Journalisten und Politikwissenschaftler Patrick Barb gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.